Deutschlandfunk Interview.
Eigentlich, da sollte der Corona-Sachverständigenrat schon gestern seinen Bericht vorlegen. Doch das wurde nochmal verschoben, und zwar auf heute. Vielleicht hatten die Expertinnen und Experten noch Beratungsbedarf. Fest steht, der Bericht wird mit großer Aufmerksamkeit bedacht werden, denn die Juristen, Ärzte und Virologen hatten den Auftrag, eine Beurteilung darüber abzugeben, welche ergriffenen Corona-Maßnahmen sinnvoll gewesen sind und welche nicht. Und davon hängt ab, welche Maßnahmen dann auch im Herbst ergriffen werden könnten. Mitgehört hat Professorin Ulrike Protzer, Virologin an der TU München. Schönen guten Morgen, Frau Protzer.
Guten Morgen.
Wie gespannt schauen Sie denn auf den Bericht der Expertenkommission, der heute vorgelegt wird?
Schon gespannt, weil es natürlich wichtig ist, wie jetzt dieses Gremium die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden, beurteilt und wie man dann ja für den Herbst auch weitergeht.
Was erwarten Sie denn?
Ich persönlich würde erwarten, dass eine sehr eindeutige Empfehlung für die Wirksamkeit der Masken herauskommt. Ich denke, die Testung wird man etwas differenziert betrachten. Die anlassbezogene Testung macht auf jeden Fall Sinn. Also jemand, der Kontakt hatte oder jemand, der Symptome hatte. Wohingegen die anlassfreie Testung, also man testet einfach jeden Mal, weil ohne dass man einen bestimmten Anlass hat, die sehe ich persönlich skeptisch und ich sehe auch nicht wirklich, was die bringt.
Wie sieht's aus mit Dingen wie Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen etc.?
Kontaktbeschränkungen machen natürlich Sinn in dem Moment, in dem Infektionen unbemerkt irgendwo durch einen Bereich durchziehen. Das ist klar, das Virus tragen wir ja mit uns spazieren. Und wenn wir es nicht mehr spazieren tragen, weil wir keine Kontakte haben, kann es sich nicht weiter ausbreiten. Aber das wissen natürlich auch alle inzwischen, dass Ausgangssperren und Lockdowns mit Schulschließungen natürlich auch ihre negativen Folgen haben. Und das muss man dann immer sehr gut gegeneinander abwägen.
Stichwort Schulschließungen, Sie haben es gerade gesagt, muss man abwägen. Aber gerade da in dem Bereich, da haben Politikerinnen und Politiker ja nach dem ersten Lockdown immer gesagt, das werden wir nicht mehr machen, eben wegen der negativen Folgen für Schülerinnen und Schüler. Denken Sie, das wird für die Zukunft ausgeschlossen bleiben?
Ich hoffe das, denn ich denke, man kann in Schulen auch mit vernünftigen Hygienekonzepten arbeiten. Wir haben gelernt, dass auch Kinder, wenn es wirklich brenzlig wird, mal eine Maske tragen können. Man kann sehr gut auch positive Schüler herausnehmen aus dem Unterricht. Es gab doch eine beschränkte Anzahl von Übertragungen im Unterricht und nur das ist ja der Teil, den man kontrollieren kann. Der Teil außerhalb des Unterrichts, der bleibt ja, ist dann natürlich ein bisschen schwieriger zu kontrollieren.
Auf welche Kosten gingen die Maßnahmen aus Ihrer Sicht am meisten?
Ich glaube, Familien waren am stärksten betroffen. Also die Eltern, die plötzlich einspringen mussten und ihre Kinder betreuen mussten, trotzdem irgendwo versucht haben, ihren Job weiterzumachen, dann teilweise von zu Hause gearbeitet haben, parallel die Kinder betreut haben. Ich glaube, das sind schon diejenigen, die es am schwersten hatten. Und dann ist es leider immer so, dass solche Situationen auch soziale Ungerechtigkeiten verstärken. In dem Moment, in dem ich relativ gut dastehe finanziell, kann ich mir mehr Hilfe holen, kann mir ja auch Dinge leisten. Und in dem Moment, in dem ich finanziell nicht so gut dastehe, ist das eben in allen Krisensituationen nicht so einfach.
War die Politik da rücksichtslos aus Ihrer Sicht?
Nein, ich glaube nicht, dass sie rücksichtslos war. Es gibt gewisse Situationen, wo das einfach schwer zu vermeiden ist. Aber ich glaube, wir sollten das in Deutschland immer als oberste Maxime haben, dass wir versuchen, eine möglichst hohe soziale Gerechtigkeit im Land zu behalten, weil das einfach das ist, was unser Land sicher macht und was unser Land lebenswert macht.
Frau Protzer, wir haben es gerade gehört, das RKI, das Robert-Koch-Institut, meldet für heute eine Inzidenz von 682. Begriff, den wir vielleicht auch schon länger nicht mehr so gehört haben, weil diese Zahlen nicht mehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Eine andere Zahl möchte ich noch nennen. In Schleswig-Holstein, da ist die Inzidenz bereits auf über 1000 gestiegen. Sind das eigentlich Zahlen, die Sie beunruhigen oder sagt die Inzidenz eigentlich gar nichts mehr aus, weil Omikron nicht so gefährlich zu sein scheint?
Die Inzidenz sagt deswegen nichts mehr aus, weil wir gar nicht mehr konsequente PCR-Testungen machen und nur die PCR-Testungen gezählt werden. Das heißt, wir haben einfach eine extrem hohe Dunkelziffer und damit ist die Inzidenz, wenn man nur die Menschen zählt, die gemeldet werden, nicht mehr aussagekräftig. Omikron selber ist zwar etwas weniger pathogen, aber der große Unterschied zum Anfang der Pandemie ist, dass wir eine gute Immunitätslage in der Bevölkerung aufgebaut haben. Das heißt, unser Immunsystem ist besser geworden. Nicht das Virus ist so viel schlechter geworden.
Was ist mit Long-Covid?
Long-Covid gibt es weiterhin. Long-Covid gibt es auch nach Omikron. Und übrigens auch andere Komplikationen, wie also Herz-Kreislauf-Komplikationen, gibt es weiterhin. Da gibt es gerade eine neue Arbeit, die das zeigt, dass das auch mit wiederholten Infektionen durchaus zunehmen kann.
Frau Protzer, seit gestern, wir haben es gerade eben auch schon mal angeschnitten, ist eine neue Testverordnung in Kraft. In Zukunft kosten Corona-Tests 3 €. Ausgenommen sind Pflegekräfte, Hartz-IV-Empfänger, Kinder unter 5 Jahren oder auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier sind Tests weiter kostenfrei. 3 € zahlt man, wenn man eine Person besucht, die älter als 60 Jahre ist oder eine rote Warnmeldung in der Corona-App hat. Oder auf ein Konzert in einem Innenraum gehen will und dann auch ein Ticket vorweisen kann. Für Personen mit Symptomen gilt, sie sollen zum Hausarzt, der dann eine Testung vornimmt. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Kursänderung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach?
Wenn wir uns mal zurückbesinnen, wie wir das, ich würde mal sagen, früher immer gemacht haben, dann war es immer so, dass der Hausarzt entschieden hat, ob eine Testung sinnvoll ist oder nicht. Oder ein Arzt entschieden hat, Patient hat Symptome und da teste ich ihn auf den oder den Krankheitserreger. Und wenn man ein Stückchen dahin zurück will, und das war ja ein langjähriges bewährtes System, dann ist das jetzt genau der richtige Schritt.
Mhm. War das ein Fehler, diese Tests so massenhaft und anlasslos zu veranstalten und durchzuführen? Denn es wurde ja immer gesagt, das ist ein ganz wichtiges Mittel, um wirklich zu sehen, wie die Entwicklung tatsächlich ist.
Ich glaube, da kann man 2 Argumente verwenden. Das eine Argument ist, jede entdeckte Infektion ist besser als eine nicht entdeckte Infektion. Das spricht natürlich für die Testung. Auf der anderen Seite kostet es auch wahnsinnig viel Geld.
1 Milliarde Euro im Monat, hat Karl Lauterbach gesagt.
Genau. Und wenn man das mal mit Kosten für andere Dinge vergleicht und einfach schaut, wo das Geld dann anderweitig fehlt, dann muss man sagen, es ist einfach nicht sehr sinnvoll.
Auch nicht zu der Zeit, wo es so eine große Inzidenz eben gab?
Zu der Zeit, wo wir uns noch nicht anderweitig schützen könnten, weil es keine Impfung gibt, da machen Tests schon Sinn. Und auch heute machen Tests Sinn. Also PCR-Tests, um zu bestätigen, ob jemand positiv ist oder nicht, das macht absolut Sinn, wenn jemand Symptome hat. Aber die rein anlasslose Testung, das heißt, ich lasse mich alle 2 Tage mal testen, um zu schauen, was so los ist, das ist einfach zu teuer, da ist die Kosten-Nutzen-Ratio nicht da.
In welchen Fällen würden Sie denn dazu raten, es trotzdem zu tun?
Unbedingt, wenn ich Symptome hatte. Unbedingt 2 Tage. Und das sind inzwischen tatsächlich nur 2 bis 3 Tage, nachdem ich Kontakt mit jemandem hatte, von dem ich weiß, er ist positiv. Da würde ich weiterhin dazu raten, sich testen zu lassen.
Frau Protzer, wir sind in einer Sommerwelle, kann man so sagen. Jedenfalls spricht der Gesundheitsminister auch davon. Wie schlimm wird es denn im Herbst werden oder wird es aus Ihrer Sicht überhaupt gar nicht schlimm?
Ich bin mir relativ sicher, dass wir auch im Herbst wieder eine Welle haben werden. Das ist einfach mit allen Coronaviren immer so. Die sind saisonal und die kommen dann im Herbst wieder hoch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr nicht passiert. Dazu kommt natürlich, dass wir durch die kontaktverringernden Maßnahmen, durchs Maskentragen auch andere Virusinfektionen in den letzten Jahren nicht so gesehen haben. Die werden wir auch wieder sehen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Maßnahmen wieder deutlich anziehen. Also für den Herbst muss man sich schon darauf vorbereiten, dass es eine Welle an Atemwegsinfektionen geben wird. Wie schlimm die wird, kann natürlich keiner vorhersehen. Die jetzige Sommerwelle, und das ist vielleicht das Einzige, was daran gut ist, verstärkt in der Bevölkerung die Immunitätslage. Und jemand, der jetzt die Infektion hat, hat natürlich eine geringere Chance, sie dann im Herbst zu bekommen. Und das Gute ist, die Impfung schützt uns nicht vor Infektionen, zumindest nicht zu 100%. Aber sie schützt uns ja weiterhin sehr, sehr gut davor, schwer krank zu werden. Das heißt, diese Angst vor der Herbstwelle, wie wir sie noch letztes Jahr hatten, wo wir einfach nicht dreimal geimpft waren, wo man da empfänglicher war, auch schwer krank zu werden, die muss man sicherlich nicht mehr so haben.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Corona-Schutzmaßnahmen legt heute seinen Bericht vor. Wir haben darüber gesprochen mit Professorin Ulrike Protzer, Virologin an der TU München. Frau Protzer, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Gerne.